Herzlich willkommen zum TechPod, dem Technologie-Podcast der Advanced Unibyte. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Das ist der AU TechPod.
Herzlich willkommen zu einer Special Edition unseres TechPods. Heute haben wir gleich drei spannende Gäste am Start. Unseren CTO Stefan Körner, den Abteilungsleiter Business Development Toni Schwarz und den Business Development Manager für die Lösung Security Kai Schönberg. In dieser Episode sprechen wir über die AU Security Story und erklären, wie wir mit unseren drei zentralen Slogans Datensicherheit seit 30 Jahren, Inside-Out Security und Staaten, wo andere aufhören, Unternehmen helfen, eine starke Sicherheitsstrategie aufzubauen. Wir teilen zudem unsere Erfahrungen rund um wesentliche Bausteine der IT-Sicherheit, von Cloud bis Data Center. Und hier kommt das Beste. Im Laufe des Gesprächs wird ein exklusiver Code genannt, mit dem eine Station in der AU Security Journey absolviert werden kann. Also bleibt dran und hört zu.
Herzlich willkommen zum TechPod rund um das Thema der AU Inside-Out Security Story. Mein Name ist Toni Schwarz, ich leite das Business Development bei der Advanced Unibyte und hatte die Ehre, mit dem Kai Schönberg durch die Security-Events zu führen. Kai, wenn du dich kurz vorstellst.
Genau, mein Name ist Kai Schönberg, ich bin inzwischen Business Development Manager für den Bereich Security und hatte damit eben auch die ehrenvolle Aufgabe, die Security-Events zu begleiten.
Und an unserer Seite haben wir heute Unterstützung von unserem CTO.
Mein Name ist Stefan Körner. Wie es der Toni gerade schon gesagt hat, CTO bei der Advanced Unibyte, bin technisch für das Portfolio und das Engineering verantwortlich und freue mich, dass ich hier heute meinen Beitrag leisten kann.
Kai, wir zwei durften durch die Security-Events führen. Ich hatte den einfachen Part als Moderator. Du hast uns durch die ganzen Themen quasi gelenkt und geleitet. Und da ging es schon los mit dem Titel, ne? Inside Out Security. Wir starten da, wo andere aufhören, und Datensicherheit. Gut, echt anders, seit über 30 Jahren. Klar, gut, echt anders, kennen uns unsere Kunden und dass wir seit über 30 Jahren im Business sind, die meisten auch. Aber Datensicherheit im Vordergrund und dann starten, wo andere aufhören. Krasser Slogan. Wie hast du das aufgelöst bei den Events und welchen Teil von diesen Schlagwörtern hast du als erstes aufgeklärt oder darüber aufgeklärt?
Ja, also wir haben uns bewusst dafür entschieden, ein bisschen, ich sage jetzt mal, provokanteren Slogan für die AU-Story auch zu nehmen. Und ich bin auch bei den Security-Events eben direkt am Anfang darauf eingegangen, um die Frage zu klären, warum wir starten, wo andere aufhören, weil das natürlich schon eine Frage ist, die sich anhand von diesem Slogan ergibt. Dazu muss man vielleicht den Anfang machen mit, was ist eigentlich IT? Ja, also wir benutzen diese Abkürzung sehr, sehr häufig. Ich habe das dann auch in die Runde gefragt und da kam nur zaghafte Antworten, weil keiner was Falsches sagen wollte, genau. An sich steht IT für Informationstechnik. Und wenn man sich das eben anschaut, da steckt das Wort Information drin. Und wenn man sich jetzt noch ein bisschen einen Schritt weiter geht und sagt, was sind denn Informationen? Informationen sind verarbeitete Daten. Ja? Und das ist im Endeffekt genau der Start, wenn man hinschaut, auch wo die AU angefangen hat. Also wir von der AU, wir kommen daher. Die Daten waren schon immer im Mittelpunkt, weil wenn ich keine Daten mehr habe, dann habe ich auch keine IT, weil eben IT auf Informationen basiert, die auf Daten basieren. Und jetzt die letzten 30 Jahre war es so, dass wir sehr, sehr gut waren, diese Daten zu schützen. Das ging dann Stück für Stück. Ne? Man hat früher Daten auf eine einzelne Festplatte gelegt, das hat nicht gereicht. Man hat RAID-Systeme gemacht, es kam Backup dazu und so weiter. Der Auslöser dafür waren im Endeffekt immer so elementare Gefahren oder auch technische Gefahren. Früher war die Hardware nicht so gut aufgereift. Das heißt, wenn Festplatten ausgefallen sind, deswegen hat man die RAID-Systeme eingeführt. Aber man musste sich ja auch schützen vor Erdbeben, Bränden, Hochwässern. Ist natürlich auch immer weiterhin noch ein aktuelles Thema, jetzt auch mit den Wetterverschiebungen und Ähnlichem. Aber diese Elemente oder diese Gefahren, die da halt auf diese IT auch eingewirkt haben, da waren wir sehr, sehr gut in diesen letzten 30 Jahren, diese Gefahren zu bannen. Ob das dann über Metro-Cluster ist, Cloud-Backups, überhaupt Cloud-Anbindungen, hybride Clouds. Da gibt es viele technische Lösungen, um diese Gefahren in irgendeiner Art abzuschwächen oder sich dagegen zu wappnen. Jetzt hat sich aber nur in den letzten Jahren einiges geändert. vor allem auch mit Corona, Homeoffice, die ganze IT-Welt hat natürlich nochmal einen Schub bekommen. Und auf der anderen Seite hat sich auch eine ganze Industrie um die Hacker gebildet. Also Hacker sind organisierter geworden. Das sind jetzt nicht mehr irgendwelche, die das aus Spaß und der Freude machen, sondern da wird Geld gemacht und zwar sehr viel Geld gemacht. Und da muss man jetzt halt sagen, zu diesen Gefahren, also Hochwasser, Brand oder technische Ausfälle, wenn man das jetzt mit Hackern vergleicht, die unterscheiden sich in einer wesentlichen Sache. Die einen, die treten jetzt, sage ich mal, willkürlich auf. Ja, also wenn jetzt ein RZ von mir abbrennt, dann brennt halt ein RZ ab. Wenn 5 Festplatten ausfallen, dann fallen halt diese 5 Festplatten aus und dann muss ich damit umgehen. Ein Hacker auf der anderen Seite, der geht ja gezielt vor, der geht ja systematisch vor, der guckt sich ja die Systeme an und guckt dann ja auch, wie er größtmöglichen Schaden machen kann, damit er eben später über Erpressung oder andere Sachen eben am meisten Gewinn machen kann. Und dementsprechend hat sich diese Gefahrenlage, die auf diese Daten wirkt oder auf die ganzen ITs wirkt, eben geändert. Und das ist der Grund, weswegen wir uns eben von der AU jetzt auch mitändern, mit der Anforderung von dem Markt oder mit den Anforderungen auch gegen solche Gefahren geschützt zu sein. Und weil ich eben anfänglich ja schon gesagt hatte, dass bei uns die Daten eben im Mittelpunkt stehen, na, und wir halt gesehen haben, dass sehr, sehr viele am Markt, also allgemein, wo halt die vielen Hacker sind, das ist ein Markt, hat sich natürlich eine Gegenindustrie gebildet. Ne? Wenn man das kennt, so dieses Cyberscape oder einfach mal so eine Übersicht über alle Hersteller, die inzwischen in diesen ganzen verschiedenen Bereichen, wo IT-Security oder Cyber-Security tätig ist, ist natürlich eine Riesenauswahl. Und da kann man natürlich hergehen, ist erstmal nichts Verkehrtes daran, und zu sagen, ich schütze alles von außen rum, dass halt keiner reinkommt. Ja, also meine Burgmauer oder ähnliches. Wir haben das dann mit einem Bild versucht, ein bisschen darzustellen. Vielleicht kennt man das auch, so ein Meme, da ist jemand in der Ritterrüstung und dann steckt so ein Pfeil im Visier. Ja, und bei uns war halt das Thema, was ist immer mit der Frage, wenn halt doch einer durchkommt? Ja, was bringt es mir, wenn ich eine hohe Mauer habe, die dann aber doch einstürzt oder doch einer drüber kommt oder einen Tunnel durchgräbt oder sucht euch irgendwas aus? Und das haben wir versucht halt mit diesem Bild auch zu symbolisieren. Was ist, wenn halt der Pfeil durch meine Vollrüstung im Visier halt durchkommt? Ich kann zwar versuchen, dieses Visier klein zu machen, aber es reicht halt auch, wenn ein kleiner Pfeil dahinter kommt oder durchkommt. Weswegen wir uns mal mit der Frage beschäftigt hatten, was passiert denn hinter dem Visier? Und das Ganze hat halt eben dazu geführt, dass wir gesagt haben, man muss sich halt das Thema Backup um die Daten rum und ähnliches angucken. Da kommen wir später dann auch nochmal dazu. Und weil wir halt gesagt haben, ohne ein funktionierendes Backup oder ohne die Daten bringt mir die beste Security außen auch nichts mehr. Deswegen wir gesagt haben, wir starten eben dort, wo es am wichtigsten ist für die IT, bei den Daten und arbeiten uns dann für die Schichten nach außen durch, um dann jeweils die Security zu erhöhen. Und so kam das halt zustande, dass wir sagen, naja, Datensicherheit machen wir schon seit 30 Jahren, ja, gegen verschiedene Ausfälle. Jetzt kommt eben noch Security oder Hackerangriffe mit dazu. Und wir starten eben in der Mitte und nicht außen. Und das Ganze haben wir dann eben ins Deutsche oder vom Deutschen ins Englische transportiert und dann halt unter dieser AU Inside Out Story zusammengefasst.
Ja, Kai, vielen Dank. Man sieht, wir versuchen hier einen 2-Stunden-Vortrag in 20 Minuten zu packen. Also wer da gerne mehr wissen möchte, kommt da gerne auf uns oder auf Ihren Ansprechpartner zu. Wir haben da noch sehr, sehr viele Infos. Unter anderem eine interessante Aussage von unserem Gründer und Geschäftsführer, dem Sandro Walker, der sagte, wir müssen uns schützen, wir müssen unsere IT schützen und es ist sicher, dass wir das Bestmögliche versuchen, aber wird niemand den Kopf runterreißen, bildlich gesprochen, wenn wir doch einem Angriff unterliegen und jemand in irgendeiner Form durchkommt. Aber die Sache sieht dann anders aus, wenn wir ihm dann sagen müssten, wir hätten kein funktionierendes Backup. Da haben wir unseren Geschäftsführer beim Wort genommen, weil es eben auch ein Feedback war von vielen unserer Kunden, die Daten von innen nach außen zu schützen, von der letzten Instanz dem Backup an alles sicher zu gestalten, sodass im Falle dessen wenigstens die Kopie der Daten noch verfügbar ist. Kai, wenn wir jetzt durch das Visier schauen und jenseits der Lücke schauen, was es denn da zu tun gäbe, was könnte man da, was muss man da alles tun, was wären die Empfehlungen von uns? Da sind wir ja im zweiten Teil, bist du im zweiten Teil des Vortrags drauf eingegangen. Und ich würde sagen, wäre cool, wenn wir unseren Zuhörern da jetzt einen kleinen Einblick geben, was, wie hattest du schön genannt, jenseits der Lücke stattfindet.
Ja, genau. Toni, wir hatten das ein bisschen aufgeteilt oder wir hatten das in zwei Präsentationen aufgeteilt. Das erste, um so ein bisschen diese Inside-Out-Story zu erklären. Und der zweite Teil haben wir uns auch ein bisschen orientiert an unseren Kunden, wo wir eben gefragt haben, was interessiert denn unsere Kunden? Und da kam eben das Feedback, wie kann ich denn Security nachhaltig implementieren? Ja, also nicht nur einfach, um wieder bei diesem Bild zu bleiben, nur Technologien einzuführen, sondern wie kriege ich die auch wirklich implementiert im Unternehmen? Und da muss man ein bisschen sagen, das Ganze ist ein bisschen, oder wir haben es jetzt aufgeteilt in drei Teile. Das eine war, dass man einen ganzheitlichen Ansatz sehen muss im Unternehmen. Also es ist nicht eine einzelne Technologie oder es sind nicht einzelne Personen oder es ist nicht ein Prozess, sondern das tut alles nachher so ein bisschen zusammen machen. Das andere ist, das Ganze macht man, um eben die Resilienz zu steigern. Die Resilienz ist jetzt ein bisschen ein überstrapaziertes Wort in den letzten Jahren. Ich selber würde jetzt auch sagen, dass ich das vor Corona nie verwendet habe, auch wenn ich es kannte. Jetzt ist es halt so, sowohl in der persönlichen Entwicklung mit diesen ganzen Belastungen in der Corona-Zeit aufgekommen, aber eben auch auf Firmen, weil eben die Firma eben mit diesen ganzen Umständen umgehen muss. Und das Letzte sind halt eben die Menschen, die immer mit auch betrachtet werden müssen in so einer Security. Beim ganzheitlichen Ansatz sagt man im Endeffekt, das ist eine Mischung aus den Prozessen, der Kultur und den Technologien. Nur wenn die drei zusammen in Einklang sind, ja, also wenn ich jetzt eine neue Technologie einführe, die Kultur im Unternehmen ist, aber ich boykottiere diese Kultur oder ich arbeite nur drumherum, dann funktioniert die beste Technologie nicht. Genauso ist es, wenn man einen Security-Prozess hat, der irgendetwas vorsieht, ne, eine Meldekette oder irgendwie, wie tue ich dubiose E-Mails melden, wenn die ins Leere laufen, weil halt die Menschen dahinter damit nicht arbeiten, dann funktioniert sowas alles nicht.
Ja, Kai, vielen Dank für die Einleitung in den zweiten Teil. Wir haben jetzt natürlich unsere Stammhörer, unsere Techpod-Hörer, die wollen natürlich auch ein bisschen technischen Einblick bekommen, was denn jetzt hinter unserer Security-Story steht und was die Kunden von uns erwarten können, wie sie eben diese Resilienz und ihre Kultur und diese angesprochenen Themen aufbauen können und eben ihre IT sicher machen für die angesprochenen, ich nenne es mal K-Fälle aus jeglicher Richtung.
Ja, also du hattest es eingänglich ja schon mal angesprochen mit unserem Geschäftsführer, der sagt, du brauchst auf jeden Fall ein Backup. Der Hintergrund dahingehend ist auch ganz einfach. Man hat, wenn man jetzt Umfragen teilt, oder nicht nur Umfragen, sondern wenn man solche Indexe anschaut, dann haben 43% von Unternehmen, die einen Totalverlust ihrer Daten hatten, nach 2 Jahren immer noch nicht erholt und weitere 23% haben eben das Thema, dass sie dann sogar noch Insolvenz anmelden mussten. Also daran sieht man einfach, wie wichtig das mit den Daten ist. Und da haben wir eben angefangen oder setzen eben an, wenn jetzt ein Kunde fragt, was soll ich als erstes machen, dann ist es halt Immutable Backup.
Immutable Backup. Das ist ein Begriff, der verfolgt mich. Stefan, du als CTO der AU könntest uns da mal ein bisschen Einblick geben, was da so dahinter steckt.
Ja, vielen Dank, Toni. Das Immutable Backup ist für uns inzwischen ein ganz wichtiges Mittel der Wahl geworden, weil wir eben sagen, wie es der Kai gerade auch schön erklärt hat, wir fangen ja nachher bei diesem Backup an. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass das Backup so in dieser Art und Weise unverändert ist, wie wir eben das Backup auch gezogen haben. Dafür steht im Prinzip dieses Wort Immutable. Und da gibt es unterschiedliche technologische Möglichkeiten, wie man das eben umsetzen kann. Häufig ist das einer der ersten Punkte, die wir in unserem Backup-Security-Workshop adressieren, dass wir eben schauen, liegt so ein Immutable-Backup vor, weil das dann nachher für einen Wiederanlauf oder im K-Fall für die Wiederherstellung Daten entscheidend ist, dass wir eben diesen Punkt haben, auf den wir aufsetzen können.
Ja, Kai, jetzt müssen wir unbedingt etwas unseren Zuhörern mitteilen, was in der Präsentation war, aber jetzt natürlich schwer wird ohne Bild. Ich kannte immer nur Schrödingers Katze von den ganzen Vorträgen und in der Schule und in der Weiterbildung kommt es ja immer mal wieder auf den Tisch. Aber du hattest ein anderes Beispiel dabei.
Ja. Wie eingangs gesagt, ich arbeite auch gerne mit Bildern, was natürlich in einem Techpod schwierig ist. In dem Fall war es ein Tellerstapel, der in einem Glasschrank umgefallen ist. Und zwar so, dass die Teller vorne noch an der Schranktüre geklemmt haben, sodass eben man bildlich sieht, okay, ich habe jetzt nur eine Möglichkeit, wenn ich die Tür aufmache, dann fallen die Teller runter, dann sind sie kaputt. Und dann ist die Tür zu, dann sind sie noch heil. Das heißt, ich habe jetzt einen Zustand, der Teller ist kaputt, aber heil zugleich. Ne? Und das zielt ja eben auf diesen Schrödinger-Ansatz mit der Schrödinger-Katze auch hin. Geht in Richtung Quantenphysik, das lassen wir heute mal noch ein bisschen aus. Das Wichtige war aber die Überleitung. Das eine ist, ja, der Stefan hat es ja gerade gesagt, es ist wichtig, ein Immutable Backup zu haben. Aber ein Backup hat auch immer das Thema, man weiß nicht, ob es ein Backup ist oder nicht, bis man es recovered. Und da geht es eben darum, zum einen ein Immutable Backup zu haben, aber auch regelmäßig zu testen. Also ob dieses Backup, ob die Backup-Strategie überhaupt noch funktioniert. Und das ist eben was, das ist ganz, ganz essentiell wichtig. Das kommt jetzt auch zum Beispiel in der NIS-2-Verordnung, wenn man da drunter fällt, dass man eben nicht nur einzelne Dateien oder Ähnliches aus einem Backup wiederherstellen kann, sondern dass man auch mal getestet hat, einen kompletten Service zu recovern. Also im Zweifel auch mal mehrere VMs, die dann nötig sind, um so einen ganzen Service wiederherzustellen.
Da sprechen wir dann von Disaster Recovery. Und Stefan, da haben wir ja mehrere Möglichkeiten, wie unsere Kunden da mit uns zusammenarbeiten können oder davon profitieren können.
Genau, Kai hat es gerade richtig erklärt. Er hat ja vorher das Thema Resilienz angesprochen. Wichtig ist, dass wir das Thema des Öfteren einfach selber verprobt und sich in diese Lage versetzt. Man hätte jetzt so einen K-Fall und dann eben schaut, wie man aus der Situation rauskommt. Viele Kunden nutzen Stand heute einen Service von uns, indem sie ihre Daten bei uns in die Cloud legen, um eben für so einen DR-Fall gewappnet zu sein. Und da ist es zum Beispiel notwendig, dass wir einmal im Jahr tatsächlich diesen DR-Fall proben und schauen, wie wir die Services eben in so einem Fall wieder in unserem Rechenzentrum online kriegen. Und wenn man die Daten natürlich nicht bei uns in der Cloud hat, dann gibt es trotzdem die Möglichkeit, genau diese Szenarien durchzuspielen. Und für diesen Zweck haben wir Rollboxen gebaut, also quasi mobile Rechenzentren, die eben einen Flexpod mitbringen, wo man seine Daten übertragen kann auf das System und eben genau diese Szenarien, so wie man es bei uns eben in der Cloud auch machen würde, on-prem sozusagen nachspielen kann und dann tatsächlich auch schauen kann, inwiefern das Backup tatsächlich für diesen Zweck geeignet ist und wie die Prozesse und alles drumherum passen, um seine Services wieder online zu bekommen.
Ja, Stefan, Backup, wichtig, hört man immer wieder, haben wir ja heute schon mehrfach im Podcast gehabt. Jetzt sind wir die Storage-Spezialisten. Was bieten wir denn da unseren Kunden an, um dort die Resilienz zu steigern?
Ja, Toni, du hast gerade angesprochen, mir als Storage-Spezialisten ist natürlich sehr wichtig, dass wir ein gutes Backup haben. Aber im Idealfall versuchen wir natürlich, den Angreifer schon früher daran zu hindern, die Storage-Daten in irgendeiner Art und Weise zu verändern. Und da kann man natürlich das Storage-System an sich sicherer machen, indem man da eben Mechanismen wie Multifaktor, Ransomware Protection etc. einführt. Oder eben auch mit zusätzlichen Tools wie Cleondris, die auch eine Ransomware Protection bieten, eben schon versuchen, an dem Punkt den Angreifer daran zu hindern, irgendwelche Daten zu verändern, dass man eben dann nicht mehr auf das Backup zugreifen muss.
Vom Storage eine Layer weiter sind wir im Data Center Netzwerk. Kai, was bieten wir da unsere Kunden? Was können wir da tun, um an unserer Sicherheit zu arbeiten?
Ja, hier hat sich natürlich in den letzten Jahren auch viel verändert. Wenn man jetzt weiter zurückrückt, früher waren es natürlich SAN-Networks, der Standard über Fiber Channel. Damals war es so, dass man die logisch sowieso physikalisch trennen musste, weil es einfach eine andere Technologie ist. Heutzutage sehen wir das auch, das haben wir bei den Security-Events auch gesehen, dass wahrscheinlich 2/3 oder sogar noch 3/4 der Leute, die da vor Ort waren, inzwischen auf komplette Ethernet-Storage-Netzwerke umgeschult sind. Und hier ist natürlich immer die Sache, aus Kostengründen kann man das eben mit dem Core-Netzwerk zusammenlegen, hat dann aber eben die Problematiken, dass natürlich Hacker sich dem auch, die dann natürlich näher, einen Schritt näher sind. Und leider muss man dazu sagen, sind natürlich die Storage-Protokolle, die dort meistens gesprochen werden, halt auch noch sehr, sehr alt. Ja, also egal, ob das jetzt NFS ist oder iSCSI, auch Fiber Channel, die laufen standardmäßig nicht verschlüsselt. Es kommt jetzt quasi immer mehr, also das NVMe-Protokoll wiederum ist zum Beispiel über TLS standardmäßig verschlüsselt, aber die anderen eben nicht. Und da muss man sich eben neben der physikalischen Segmentierung auch um solche Thematiken kümmern, wenn die Daten des Storage-Netzwerkes das Haus verlassen, also über die Inter-Switch-Links von einem Standort zum anderen, dass die eben dort unverschlüsselt das Haus verlassen. Und das ist eigentlich ein No-Go. Das heißt, bei Metro-Cluster-Konfiguration und Ähnlichem muss man sich eben überlegen, ob man dann, je nach Technologie, die da bei einem ISL eingesetzt wird, die DWDM-Strecke zum Beispiel per DWDM verschlüsselt oder dann mit MACsec auf den entsprechenden Switchen. Und das ist was, das wird halt häufig vergessen.
Ziel dieser Segmentierung ist einfach, dass wenn der Angreifer schon im Netz ist, dass man es möglichst schwer macht, in andere Bereiche zu kommen. Ja. Das heißt, man geht davon aus, der Angreifer ist da und will jetzt eben nicht, dass er, sage ich mal, von den File-Services-Daten auf andere Daten eben zugreifen kann. Und das ist das Ziel dieser Segmentierung. Und das kann man natürlich noch weiter treiben und nicht nur physikalisch segmentieren, sondern einfach beispielsweise auch eine Mikrosegmentierung einführt, wo man tatsächlich die Kommunikation zwischen einzelnen Systemen limitiert, um so noch eine größere Segmentierung quasi zu erreichen.
Da ist, glaube ich, ja auch ein Trend hin zu diesen Controller-based Netzwerken, die mir dann da auch zum Beispiel Config-Drips und ähnliches ermöglichen. Das heißt, auch wenn ich da Manipulationen im Netzwerk durch Hacker, kann ich dadurch auch leichter verfolgen.
Genau, normalerweise ist, sage ich mal, die Idee, wenn man das Netzwerk deployt, hat man, ist meistens relativ sicher. Und dann eben, wie du es gerade angesprochen hast, wird mal hier oder dort mal was verändert. Und man sieht eigentlich gar nicht, ob seine Grundprinzipien, die man in das Netzwerk oder die man in der Definition vom Netzwerk gehabt hat, ob die nur umgesetzt werden. Und da hilft mir natürlich so ein Software-Defined oder Controller-Based-Ansatz, wo ich eben sehe, wenn ich eine Policy definiert habe, dass auf gewissen Ports beispielsweise nur gewisse Protokolle gesprochen werden, ob die dann auch tatsächlich eben umgesetzt werden oder umgesetzt sind. Sonst müsste ich das ja alles händisch kontrollieren und das sind eben die Vorteile, wenn ich da einen Controller oder einen Software-Defined-Ansatz eben drüber habe, dass ich das enforcen kann und auch, wenn ich das, sage ich mal, wenn ich eine Prüfung habe oder ähnliches, das auch nachweisen kann, dass diese Policies tatsächlich auch umgesetzt sind.
Ja, sehr schön. Jetzt hatten wir vor ein paar Jahren den Hype mit VDI rund um die Zeit, wo wir alle im Homeoffice waren. Ging es rund, dass jeder einen Zugriff bekommt. Andere Zugriffe in die Firmennetzwerke waren VPN-Tunnel. Wir hatten es vorhin von schönen Memes, ja, bei dem Ritter. Memes werden ja gerade häufig hergenommen, um witzige Dinge darzustellen. Auch da gibt es eins, wo ein Loch in der Mauer, wo dann halt steht, jeder VPN-Tunnel ist ein Loch in der Firewall. Wie hat es denn jetzt die VDI-Lösung in die Security-Welt geschafft? Wer von euch zwei möchte?
Ich lasse einen Keimann anfangen und ergänze dann.
Ja, der Hintergrund ist, glaube ich, der, dass VDI vor allem im Security-Kontext auch nochmal wesentliche Vorteile bietet, neben diesem reinen, ich bin jetzt irgendwie im Homeoffice. Klar war das damals für Firmen eine einfache Variante, mit Bring Your Own Devices VDI zu onboarden, halt besser als nur die VPN-Verbindungen zu machen, weil es halt eben jedes Mal ein Loch in mein eigenes Netzwerk ist. Und wie du ja gesagt hast, ich will das ja eigentlich segmentieren. Bei VDI verlassen im Endeffekt ja auch nur die Bildinformationen das Unternehmen. Da fließen keine Daten, das sind keine Zugänge. Also ich kann nur den Zugang über Bildinformationen machen. Und dadurch sind diese Systeme natürlich schon mal deutlich mehr geschützt als ein Heim-PC, auf dem ein VPN-Client läuft. Selbst bei Firmen-PCs, die dann über einen privaten Internetanschluss mit VPN-Verbindung machen, birgen halt gewisse Risiken. Auch im Heimnetz sind ja auch andere Geräte. Und da bietet eben die VDI-Lösung wesentliche Vorteile. Ich hatte das auch bei verschiedenen Kunden, wenn man mit denen spricht und die dann solche Pentests machen. Die Pentester, die beißen sich am Anfang, die kommen mit Sicherheit auch irgendwann durch VDI-Umgebungen durch, aber zeitlich gesehen beißen die sich da erstmal die Zähne aus, während wenn die einen direkten Netzwerkzugang haben, das vielleicht eine Viertelstunde bis 20 Minuten dauert, bis die zu einem Domain-Admin kommen. Und da hilft natürlich eine VDI auch aus dieser reinen Security-Perspektive, die Daten zu schützen, weil die eben im Rechenzentrum sind.
Und tatsächlich noch ein ganz einfacher Use Case, ich kann natürlich die Umgebung einfach auch abschalten im Fall eines Falles und dann bin ich relativ schnell offline und kann das einfach auch ganz gut kontrollieren, was vielleicht bei anderen Sachen wie VPN oder anderen Zugängen etwas schwieriger ist, wie wenn ich einfach die VDI-Farm runterfahre.
Ein sicherer Weg, die Anwendungsoberflächen nach draußen zu holen, nach draußen zu geben, die Anwendungsoberflächen abzusichern. Wenn wir einen Schritt weitergehen, kommen wir aus dem Datacenter heraus in das Campus-Netzwerk. Welche Möglichkeiten bieten sich da?
Also ähnlich wie wir es im Datacenter-Netzwerk eben auch schon angesprochen haben, auch hier ist das Thema Controller-Based-Ansätze natürlich sehr wichtig. Ich habe da die gleichen Phänomene, wenn ein Kunde oder ein Hacker einmal in meinem Netz ist, dann wird es relativ schwierig. Das heißt, ich versuche ihm den Zugang natürlich so schwer wie möglich zu machen. Und wenn er den Zugang dann tatsächlich mal geschafft hat, versuche ich natürlich mein Netz möglichst weit zu segmentieren, dass wenn er drin ist, dass er nicht sich lateral dann eben in meiner Umgebung bewegen kann. Und da ist natürlich sowas wie Network Access Control, Segmentierung eben auch im Campusnetz, Dinge, die man da machen kann, um sein Campusnetzwerk möglichst sicher zu machen. Ne?
Da haben wir jetzt auch über die Netzwerkchecks verschiedene Module, mit denen wir da natürlich den Kunden auch helfen können. Da gibt es Modul 1 bis 6, wo die sich unterscheiden in Campus-Netzwerk, Datacenter-Netzwerk, Wi-Fi und so weiter. Wenn man da auch mehr Infos will, das ist alles auch auf unserer Homepage.
Auch Netzwerkzugangskontrolle, ein Element, da steckt sehr viel drin. Jetzt haben wir ja alle, wenn wir an Security denken, ein Thema, was sicherlich keinem Layer zuzuordnen ist, das manchmal etwas nervige für den Endanwender, aber doch wichtige Thema der Multifaktor-Authentifizierung. Wie gehen wir als AU damit um und was empfehlen wir da unseren Kunden?
Also grundsätzlich, Multifaktor-Authentifizierung kommt natürlich daher, Passwörter sind per Design, könnte man sagen, unsicher. Jetzt kennt das jeder, man soll längere Passwörter machen, immer komplexere Passwörter. So schnell wie aber momentan die Technologie fortschreitet, können diese, egal ob über Brute-Forcen oder halt einfach wirkliches Knacken, immer schneller gelöst werden, als wir sozusagen unsere Passwörter regelmäßig ändern. Und um diese alte Schwäche etwas abzudämmen, ist halt Multifaktor-Authentifizierung einfach das Mittel der Wahl. Und in dem Fall ist es egal, ob ich jetzt nur meinen persönlichen Zugang zu einem Rechner mit Zwei-Faktor sichere oder halt eben die wichtigen, also meine Admin-Accounts und so weiter, dass jedes Mal, wenn ein Zugang zu den wichtigen Systemen, Änderungen an wichtigen Systemen getan werden, dass eben wirklich noch einen zweiten Faktor gibt, der mich als authentifiziert. Das ist dann sozusagen auch der Start in so ein Zero-Trust-Prinzip.
Beim Campus-Netzwerk kommt natürlich der Klassiker. Ja, wir haben einen Security-Podcast heute, der kann nicht ohne das Thema Firewall stattfinden. Stefan, wie sind wir denn bei der Advanced Unibike zu dem Thema Firewall aufgestellt und was würden wir da den Kunden mit auf den Weg geben?
Ja, Firewall, ich sage mal jetzt vielleicht eines der konkretesten Produkte, die man eindeutig, sage ich mal, dem Security-Umfeld zuordnen kann, das wir bei uns aufgenommen haben. Das haben wir in guter alter AU-Manier gemacht. Das heißt, wir haben uns den Markt eben angeschaut, unterschiedliche Firewall-Anbieter ins Haus geholt, tatsächlich die Produkte evaluiert, geschaut, was am besten zu uns als AU passt, aber was eben auch am besten zu unseren Kunden passt und haben uns schlussendlich für die Firewalls von Fortinet entschieden und die eben da ganz klassisch wie die anderen Produkte auch bei uns ins Portfolio integriert und bilden Stand heute eben das Standbein, wenn ein Kunde eben eine Firewall von der Firma AU will, würde er eben eine Fortinet Firewall bekommen.
Würdest du sagen, die Reise bei der Advanced Unibike zum Thema Firewall wäre damit beendet oder wie würdet ihr das einschätzen? Gerne Antwort von beiden.
Naja, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt auf dieser Reise. Also uns war von Anfang an klar, ich denke, ihr habt das jetzt auch schon, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen, Firewall oder Security ist was, wo du nicht, oder ich muss es andersrum vergleichen, wenn ein Kunde bei uns 100 Terabyte Storage kaufen will, ja, dann nimmt er da eben einen Shelf und wenn er 200 Terabyte braucht, dann kriegt er eben zwei Shelves. So funktioniert halt Security nicht. Der Kai könnte das vielleicht noch einen Tick besser erklären, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt mein Unternehmen doppelt so sicher machen will, dann hilft es mir nicht, wenn ich doppelt so viele Firewalls kaufe. Das ist uns durchaus bewusst, aber wir haben eben gesagt, wir starten mit der Fortinet. Aber langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen werden wir sicher auch noch andere Firewall-Hersteller bei uns im Portfolio sehen, weil wir eben sagen, wenn du wirklich richtig sicher sein willst, dann hilft es eben nicht, wenn du dir zwei Produkte vom gleichen Hersteller kaufst, sondern du musst die Produkte von unterschiedlichen Herstellern kombinieren. Deswegen Forti ist sicher jetzt der Startpunkt, von dem wir uns wegbewegen, aber nicht das Ende, denke ich mal, in unserem Firewall-Portfolio.
Ja, ein schneller Ritt über die kompletten Layer vom Datacenter, vom Backup raus, durchs Datacenter durch, in das Campus-Netzwerk. Aber da endet es ja noch nicht. Wie geht's da weiter oder was wäre so ein erster Schritt zu sagen, jetzt gehe ich mal übers Netzwerk hinaus, vielleicht kann man dann von Cloud Security als nächsten Schritt sprechen oder was wäre da eine Empfehlung, Kai?
Ja, interessant, dass du es ansprichst. Das war auch oder ist natürlich ein Thema, man muss jetzt ein bisschen separieren. Cloud Security kann man jetzt aus zwei Perspektiven sehen. Das eine ist, ich tue meine Assets oder meine Sachen, die ich in der Cloud habe, schützen. Das funktioniert nach demselben Prinzip. Also ich baue Firewalls dazwischen, ähnlich, also andere Technologien, WAFs, gibt es vieles. Aber ich kann natürlich auch Technologien, Security-Technologien aus der Cloud für mich beziehen. Eine Technologie wäre da zum Beispiel Cisco Umbrella, die einen sogenannten DNS oder ein Teil von dem Cisco Umbrella-Produkt ist DNS-Security. Und das ist ein ziemlich smarter Ansatz. Und zwar, ich lenke alle meine DNS-Anfragen, die ich habe, on-premise oder von allen meinen Clients, eben an einen speziellen DNS-Service von Cisco, diesem Cisco Umbrella. Und der überprüft, ob die URL, also der Name, der dort angefragt wird, ob der malicious ist oder ob das ein sexueller Inhalt ist, den ich vielleicht nicht haben will und. Das heißt, ich habe so eine Art Webfiltering auf DNS-Basis und dahinter steht dann auch dieses ganze Talos-Netzwerk von Cisco und damit kann man auch versuchen, zum Beispiel solche Zero-Day-Exploits schnellzeitig zu erkennen und zu umgehen. Das heißt, jemand, der eine fragwürdige URL aufruft, ohne dass er das weiß, kann da dann halt geschützt werden. Und das ganze System läuft halt in der Cloud auf der ganzen Welt. Security hat halt die Herausforderung, dass es natürlich auch über mehrere Schichten geht, überall. Und in verschiedenen Schichten braucht man auch verschiedene Technologien, um diese dann auch abzusichern. Wir sind jetzt ja die ganze Reise durchgegangen. Eine Storage-Härtung sieht halt anders aus wie eine Netzwerk-Härtung. Ne? Eine Segmentierung würde ich jetzt im Storage-Bereich nicht unbedingt machen, während das natürlich im Netzwerk Sinn macht. Und so geht es immer weiter. Und so ist es auch bei diesen ganzen anderen Produkten. Und je nachdem machen wir natürlich da auch wieder weiter, wie du es gesagt hast, nach der besten AU-Manier, dass wir das evaluieren und dann eben gucken, was sind die passenden Lösungen für die richtige Zeit, auch auf diesem Weg von innen nach außen, und die dann eben zu uns passen, wo der Hersteller passt, auch dann zu den entsprechenden Kunden. Und da sehen wir jetzt wirklich am Anfang. Ich bin auch sehr gespannt, was das nächste Jahr da alles bringen wird.
Ja, apropos nächstes Jahr. Wir haben ja, sind ja noch eine Schuld offen. Ja, die Christina hat es angekündigt in ihrem Teasertext und die Security Journey angesprochen. Jetzt haben wir sehr, sehr viele Produkte, Workshops, Möglichkeiten, die der Kunde konsumieren kann, um an seiner Resilienz zu arbeiten, um an seiner IT-Sicherheit im Datacenter, im Campusnetzwerk zu arbeiten, sich besser aufzustellen, gehört über die verschiedenen Layer. Wie kommt denn der Kunde jetzt an die Sache ran? Da habe ich gehört, steht die Security Journey dafür. Wer von euch möchte da mal ein bisschen Einblicke gewähren? Kai.
Genau, die Security Journey, der Hintergrund der Security Journey ist der, jetzt hatten wir ja diese Security-Events. Wir haben sensationelles Feedback bekommen. Die Leute waren gerne vor Ort. Also es war wirklich Bombe. Jetzt weiß man aber, am nächsten Tag gehen die ja wieder ihren Alltag. Ne? Und viele, oder ich denke viele unserer Kunden, auch was wir so rausgehört haben, die wissen teilweise schon auch, wo sie Ansatzpunkte haben, was sie verbessern können. Also wir brauchen da noch nicht mal neue Technologien. Sie kommen aber nie in das Tun. Ja, also ich sage jetzt nicht unbedingt auf Schieberitis, aber das ist halt, wenn der Alltag einen einholt. Und mit dieser Security Journey wollten wir jetzt einfach den Kunden immer wieder so kleine Triggerpunkte geben, damit sie eben am Ball bleiben, also dass sie dabei bleiben. Da gibt es unterschiedliche Stationen, also ob das jetzt ein Quiz ist, ob das ein Webinar ist, ob das dann zum Beispiel auch sowas Weitergehendes wäre mit so einer DR-Rollbox oder einen richtigen Workshop mit uns zu machen, kann sich jeder gucken, auch wo er da dann individuell steht. Aber es soll halt einfach für die Kunden Anreize bieten, eben kontinuierlich an dem Thema Security zu arbeiten und da das mitzumachen. Und damit sich das dann auch für die Kunden lohnt, haben wir uns was Kleines einfallen lassen. Da kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr dazu sagen, Toni.
Ja, wie so oft bei der AU wird man natürlich auch belohnt. Ja? Wer da recht fleißig ist, wird am Ende dieser Journey, das wird dann an der Hausmesse sein, wo wir dann natürlich hier die Fleißigsten prämieren mit einer, ich nenne es mal Candy Bar. Das wird noch ein bisschen ausgeschmückt, aber die wird dann entsprechend groß oder klein oder mittel ausfallen. Eben dann belohnt werden. Zu dem Wort kontinuierlich wollte ich was anmerken. Wir haben die Journey, diese AU Security Journey in einer App, in unserer AU Event App als Event abgebildet. Das heißt, da kann man sich einloggen und diesen Fortschritt in der Journey dort begleiten. Man sieht auch immer aktuell neuen Content. Wenn wir neue Workshops oder neue Angebote zu Security, egal aus welchem Layer, rausgeben, wird es dort tagesaktuell kann man da Einblick gewähren und sich anmelden, die nächsten Veranstaltungen checken und bekommt über den Feed natürlich immer die neuesten News. Die AU Event App gibt's in allen gängigen App Stores und dort kann man sich mit einem Code, den Sie von Ihrem AU Ansprechpartner jederzeit bekommen, den Event der AU Security Journey ja registrieren, anmelden und dort kann man dann live die ganzen Stationen dann eben verfolgen, wie gerade erwähnt.
Genau. Das Schöne ist, mit dem Anhören von diesem Podcast hat man auch schon eine dieser Stationen gemacht. Und wenn man jetzt den Zugang zu dieser Event-App hat, dann kann man mit dem Code 423487 sich damit sozusagen schon die ersten Punkte holen.
Damit sind wir am Ende des heutigen TechPods. War sicherlich nicht der letzte aus der Ecke Security von der AU. Freue mich, dass ihr dabei wart, Stefan und Kai. Hat riesen Spaß gemacht und allen Zuhörern da draußen, macht's gut, wir sehen uns auf der Security Journey und spätestens auf der Hausmesse. Ciao.
Ciao und ciao. Bis demnächst.
Ein großes Dankeschön an unsere Experten und an euch, liebe ZuhörerInnen. Wir wissen, dass das Thema echt umfangreich ist, aber wir freuen uns auf eure Fragen. Schreibt uns einfach unter podcast@au.de. Und wenn ihr den Security Journey Code gehört habt, tragt ihn direkt in die App ein. Die Infos dazu findet ihr in der Beschreibung.
Das war der AU TechPod. Innovationen, News und Hypes aus der Welt der Daten. Direkt auf deine Ohren. Wir hören uns im nächsten AU TechPod.